wenn du als Hörer mitnimmst, Kolik ist per se erstmal ein Symptom. Es ist ein dynamisches Geschehen, deswegen immer ernst nehmen. Und deswegen gerade die Diagnostik mit reinnehmen ins Boot und den Tierarzt. Und auch das als Hoffnungsschimmerprävention ist definitiv möglich durch Haltung, Fütterung und Training. Ne, diese Handlungspyramide. Viele füttern dann natürlich ein Add-on, aber die Grundration ist natürlich das, was wir dann eher im Blick haben sollten.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heu, Hafer und Co., dem Pferdefutter-Podcast. Heute mit dem Thema Kolik beim Pferd, ein Thema, das sehr viele Pferdebesitzer in Angst versetzt. Wir wollen euch heute ein bisschen Angst nehmen und euch mit Praxistipps zur Seite stehen und euch wirklich aufklären, was es mit der Kolik beim Pferd auf sich hat. Vorab möchte ich mich noch entschuldigen, dass jetzt 2 Podcast-Folgen ausgefallen sind. Jetzt sind wir aber wieder regelmäßig für euch da und dafür heute auch gleich mit einem besonderen Gast, und zwar hallo Veronika von Kernkompetenz Pferd.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Für alle, die Veronika jetzt noch nicht kennen, Veronika Klein ist Fachtierärztin für Pferde, Trainerin, Physiotherapeutin, Chiropraktikerin und selbst passionierte Reiterin. Und sie bringt ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich Koliken beim Pferd mit, da sie selber in ihrer Fahrpraxis sehr viele Koliker behandelt hat und auch im OP-Stand, wenn ich das richtig weiß. Und sie kann uns jetzt sicher ganz viel zu dem Thema erklären und auch aus ihrer Praxis erzählen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gern. Wie du schon sagst, Koliker haben mein Leben ziemlich lang begleitet. Ich habe schon während meiner Studienzeit ja als Formulant oder Bremse hat man das genannt, 3 Jahre in der Pferdechirurgie gearbeitet und habe da auch die ganzen Kolik-OPen begleitet, die ich natürlich nicht selber durchgeführt, begleitet. Und von daher, Koliker sind seit Tag 1, habe ich sehr viele Nächte in der Stallgasse auch schlafend an der Wand verbracht, neben frisch operierten Kolikern. Von daher ist das wirklich was, was mich sehr, sehr intensiv begleitet hat in meiner Tierarztlaufbahn.
Umso spannender, jetzt einmal den Begriff kurz zu erklären. Was ist eigentlich eine Kolik beim Pferd? Was versteht man darunter?
Also eigentlich ist ja der Begriff Kolik überhaupt keine Diagnose, sondern es ist ja per se ein Symptom oder wenn wir es noch weiter fassen wollen, ein Syndrom. Wir bleiben mal beim Symptom. Und das bedeutet eigentlich übersetzt einfach nur Bauchschmerzen. Das heißt, da steckt eigentlich nur etwas dahinter, was das Pferd fühlt, aber wir wissen eigentlich noch nicht, was der Grund dafür ist. Das heißt, es ist eher, ja, wie gesagt, das Symptom und dann müssten wir dahinter gucken, was ist die Ursache. Denn die sind tatsächlich ziemlich verschieden und die Ursachen können natürlich überwiegend im Magen-Darm-Trakt liegen, aber es könnte auch im Bereich von Haaren und Geschlechtsorganen sein. Es könnte sogar mal eine Infektionserkrankung sein. Also, und wenn wir in den Magen-Darm-Trakt dann reinschauen, gibt es auch nicht die Kolik, sondern im Magen-Darm-Trakt, der ist relativ lang. Er fängt ja vorne am Maul an und hört hinten am Anus auf. Das heißt, wir können da ja auch Probleme im Magen haben, wie Magengeschwür. Wir können aber auch eine Verschlingung vom Darm haben, eine Verstopfung. Also auch da sind dann die Ursachen sehr, sehr verschieden. Sprich, eigentlich verwenden wir ihn in der Praxis so ein bisschen fehl, weil wir ihn eigentlich als Diagnose nutzen, aber eigentlich ist es erstmal so ein Symptom, was bedeutet, das Pferd hat Bauchschmerzen und dann müssen wir dahinter gucken, was steckt eigentlich wirklich dahinter.
Okay, gut. Und da es ja so viele verschiedene Arten von Koliken gibt, wie du schon angesprochen hast, kann man dann trotzdem verallgemeinern, woran man eine Kolik erkennen kann als Pferdebesitzer?
Ja, es gibt natürlich den typischen Koliker, den die meisten jetzt auch im Kopf haben werden. Leider ist es trotzdem so, da es so viele verschiedene Ursachen gibt, gibt es auch so viele verschiedene Verhalten. Sprich, nicht jede Kolikart führt zu dem gleichen Verhalten von dem Pferd. Klar, so der Klassiker ist das, was die Leute im Kopf haben, ist, der legt sich oft hin, steht wieder auf, der wälzt sich, der scharrt, der ist unruhig, der frisst nicht mehr, der kratzt. Aber das ist wie gesagt, eine Art der Kolik. Es gibt aber auch unterschiedliche Symptomatiken. Es könnte auch sein, dass das Pferd total ruhig wird, apathisch, nicht fressen bleibt in der Regel. Dann liegt er zwar ruhig, aber er wälzt sich überhaupt nicht und er scharrt auch nicht. Er setzt vielleicht sogar noch Kot ab. Also selbst nicht, ne, dass viele sagen, na der hat ja aber noch geäppelt. Der Darm ist so lang, wenn das Problem im ersten Meter liegt, kann er noch relativ lange Kot absetzen. Also es gibt nicht den klassischen, typischen Koliker. Und man kann sagen, wenn die nicht so reagieren, dann haben die keine Kolik. Also da darf man vielleicht erstmal in zwei Varianten unterscheiden. Die werden sehr unruhig und es gibt aber auch den ruhigen Koliker. Und das kommt eben darauf an, was wir im Pferd finden. Eher wenn wir jetzt Strangulationen, Verdrehungen haben, Krampfkoliken, dann werden die unruhig. Dann haben wir dieses typische Scharren, Schwitzen. Und wenn wir eben eine Verstopfung eher haben, dann haben wir eher den ruhigen Koliker. Aber nicht jedes Pferd hat das Buch gelesen. Und deswegen ist das natürlich auch das Schmerzempfinden sehr individuell. Und ein Isländer wird vielleicht anders reagieren als der Warmblut-Wallach, wenn wir mal in Schubladen denken wollen. Aber als Besitzer kann ich natürlich erstmal hingehen und sagen, okay, ich führe einen kleinen Gesundheitscheck durch, also Inspektion des Pferdes. Ich schaue es mir erstmal an, wie ist die Körperhaltung, wie ist das Verhalten, sehe ich Auffälligkeiten. Dann kann ich natürlich die Vitalwerte nehmen, weil der Schmerz, den ich habe bei Kolik, bei Bauchschmerzen, der erhöht zum Beispiel Puls und die Atmung. Und daran kann ich schon, wenn ich das als Besitzer geübt habe an meinem Pferd und ich kenne die Werte von meinem Pferd, kann ich schon relativ schnell erkennen, okay, da ist was im Argen, da passt was nicht, der Puls ist höher, als er sein sollte und das Verhalten hat sich eben auch verändert. Also ich stelle diese Veränderung fest und das kann man auf jeden Fall nutzen, um die Kolik dann zu erkennen am Pferd.
Okay, da hast du jetzt schon sehr viele Tipps gegeben. Es ist ja oft dann eben so, als Pferdebesitzer steht man vor seinem Pferd und denkt sich, da ist was im Argen, was könnte es nur sein? Man hat jetzt zum Beispiel keine klassischen Koliksymptome, so wie du es angesprochen hast. Wann ist so der Zeitpunkt, den Tierarzt anzurufen? Beziehungsweise weiß ich ja aus den Stellen, dass es dann oft so ist, sollen wir jetzt schon den Tierarzt anrufen? Dann überlegt man noch, ja oder nicht, oder probieren wir noch das? Sollen wir vielleicht noch jenes Mittelchen geben? Was sagst du grundsätzlich dazu, davor, bevor man den Tierarzt anruft, überhaupt selber irgendwas zu geben oder zu probieren? Oder ja, wann sollte man den Tierarzt dann anrufen?
Also per se ist Kolik ein dynamisches Geschehen. Und solange wir halt nicht das Pferd untersucht haben und eine rektale Untersuchung gemacht haben, dass wir einschätzen können, was eigentlich hier die Ursache ist, aus meiner Perspektive würde ich gar keine Mittelchen vorher geben, sondern ich würde immer, gerade wenn das Pferd das erste Mal kolikt und man das Pferd so noch nie erlebt hat, immer den Tierarzt anrufen. Weil natürlich gibt es jetzt Mittel, Kräuter und Schnaps und Kaffee und einmal mit dem Hänger um den Pott fahren und solche Sachen. Das hilft bei gewissen Arten von Koliken. Bei anderen Arten von Koliken wäre das halt kontraproduktiv. Deswegen würde ich immer den Tierarzt anrufen, wenn man unsicher ist. Sobald man irgendwie merkt, das Bauchgefühl passt nicht, nicht irgendwie denken, nee, der Tierarzt, den will ich jetzt nicht stören oder oh, es ist irgendwie eine komische Uhrzeit oder Wochenende oder ha, ich kann nicht schon wieder anrufen, der denkt, ich habe sie nicht mehr alle. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja um das Pferd. Deswegen, sobald Unsicherheit auftritt, mindestens anrufen, bevor irgendwas gegeben werden kann. Und dann kann der Tierarzt ja mit dem Besitzer am Telefon eruieren, okay, ist das zum Beispiel ein Koliker, der öfters auftritt bei Wetterumschwüngen? Ist das ein Koliker, der öfters auftritt aufgrund von Aufgasungen? Ist der vielleicht schon Kolik operiert? Ist der aufgrund von einer Umstellung vielleicht eventuell verstopft, dass man das schon weiß, weil die Zähne nicht mehr gut sind als altes Pferd und so weiter? Und dann kann man immer noch mit dem Tierarzt eruieren, okay, aus der Geschichte, dem Vorbericht, den Erfahrungen können wir jetzt das und das noch machen, bevor wir wirklich untersuchen. Aber ich kann definitiv nicht dazu raten, gerade auch nicht online, ich bin nicht vor Ort, ich kenne die Pferde nicht. Ich würde immer das Telefonat führen, bevor ich was reingebe, weil bei einer Verstopfung ist halt was ganz anderes notwendig, als wenn wir eine Strangulation haben und eine Strangulation von Dünndarm mit einem Knoten drin. In einer halben Stunde ist das Stück abgestorben und dann ist die Prognose für das Pferd sehr schlecht und dann steht auch die OP an. Und wenn ich das Zeitfenster eben verpasse, kann ich halt nicht mehr rückgängig machen. Also nochmal, Kolik ist ein dynamisches Geschehen. Immer den Anruf zumindest machen. Ob er dann kommt, muss dann im Einzelfall mit dem Tierarzt vor Ort natürlich besprochen werden.
Ja, okay.
Werbung.
Wenn du von unserem Pferdefutter-Podcast Heu, Hafer und Co. begeistert bist, dann würde ich dir auch den Podcast, der Pferde-Podcast von Jenny und Chris empfehlen. Denn in diesem Podcast, der wöchentlich erscheint, erhältst du wertvolle Tipps rund um das Training mit Pferden. Jenny erzählt von ihrem Haflinger ACDC und wie der aus dem Pferdekindergarten rein ins große Dressurviereck kommt. Die beiden sind sehr erfolgreich und Jenny teilt ganz offen alle Hoch- und Tiefs, Lektionen, die mal besser, mal nicht so gut funktionieren, verrät ihre Trainingstipps und vielleicht kannst du dir auch dafür das Training was mitnehmen. Dann hör rein in der Pferde-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Und wenn ich den Tierarzt anrufe, da ist es ja auch oft so, dass wenn man jetzt zum Beispiel frisch gebackener Pferdebesitzer ist oder eben keine Erfahrung mit dem Thema Kolik hat bei seinem Pferd, fragen sich die Leute oft, was muss ich denn dem Tierarzt überhaupt sagen oder was muss ich alles wissen? Muss ich vorher eben diesen Check-up gemacht haben, den du angesprochen hast? Oder was ist wichtig vielleicht davor zu beobachten? Gibt es hier ein paar Dinge, die dem Tierarzt wirklich helfen würden in der Einschätzung? Genau.
Also per se musst du gar nichts natürlich. Du kannst ihm einfach schildern, was du siehst. Damit kann der definitiv arbeiten. Gleichzeitig können wir natürlich immer etwas verbessern. Von daher, wenn du diesen Check-up beherrschst und du hast das geübt, während dein Pferd gesund war, dann dauert der keine 2 Minuten. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen drauf an, schmeißt sich das Pferd schon hin, ist klatschnass getropft, ne, voller Schweiß und rennt die Wände durch. Dann ist das natürlich nicht möglich. Dann rufst du an und der muss mit Blaulicht natürlich, hat er nicht, aber du weißt, was ich meine, schnell kommen. Wenn das Pferd jetzt aber so ein bisschen schart, sich mal hinlegt, mäkelig frisst, merkwürdig ist, dann kann das natürlich auf jeden Fall Sinn machen, von der Zeitkomponente her, dass du erst 3 Sachen abcheckst, bevor du den Tierarzt anrufst. Und also was natürlich super schnell geht, ist einmal die Schleimhäute angucken, sind die glatt, rosa und glänzend, kapilläre Rückfüllzeit, sprich du drückst auf die Schleimhaut im Maul und schaust dann, wie lange es dauert, dass der Abdruck von deinem Finger wieder verschwindet. Was man auch sehr gut machen kann, ist natürlich einmal das Herz, einfach den Herzschläge auszählen und dem Tierarzt sagen, wie der Puls ist, weil das gibt einen sehr guten Einblick, weil der sehr stark bei der Kolik mit der Schmerzhaftigkeit korreliert ist. Und zum Beispiel auch, ob der Darm, wenn nicht der Darm, der Magen übervoll ist, weil der drückt sonst und dann erhöht quasi das Herz die Schlagfrequenz. Und dann ist es natürlich auch umso wichtiger, dass der Tierarzt schnell kommt, weil dann Pferde können nicht erbrechen. Und dann braucht es natürlich eine Nasenschlundsonde, um den Magen zu entlasten, dass es hier nicht zum Riss kommt im Magen. Also der Puls wäre schon mal super hilfreich. Wenn die Pferde so lurig, matt, nicht fressen sind, würde ich auch immer einmal die Temperatur messen, weil eventuell ist die Symptomatik, die man da beobachtet, überhaupt gar keine Kolik, sondern vielleicht hat das Pferd auch ein Infektionsgeschehen mit Fieber. Und gerade wenn man anruft und sagt, Pferd frisst nicht und ist irgendwie merkwürdig ruhig, wird die erste Frage des Tierarztes sein, wie ist die Temperatur? Mhm. Hat da nichts mit Kolik zu tun, aber in der Symptomatik macht es durchaus Sinn, auch mal einfach die Temperatur zu messen. Also wenn ich weiß, frisst das Pferd, Puls, Atmung und die Schleimhäute, dann habe ich aus meiner Sicht schon einen sehr guten, umfassenden Tierarzt-Bericht, den ich da weitergeben kann, womit er auf jeden Fall was anfangen kann, um die auch dann natürlich zu sagen, was du im Folgenden machen kannst mit deinem Pferd. Und daher kann das schon Sinn machen, diesen Check zu machen, bevor man den Tierarzt anruft. Aber wieder, es kommt ein bisschen auf die Grundsituation an. Also du sollst dich natürlich nicht in die Gefahr begeben und versuchen, irgendwie den Puls auszuzählen, während dein Pferd sich hinschmeißt und quasi vor Schmerz blind durch die Wände geht. Dann macht das natürlich keinen Sinn.
Ja. Das sind schon super Tipps. Was ich aus der Praxis kenne, wenn man Angst hat, das Pferd hat Kolik, dann wird das, wenn das noch möglich ist, sofort losgeführt und es wird einfach mal gegangen, um den Stall, rauf und ab. Wir haben zwar jetzt schon gehört, dass es dann der Tierarzt am Telefon besser einschätzen kann und man dann jetzt keine allgemeine Empfehlung geben kann, aber was ist mit dieser ersten Reaktion? Kann man das machen oder auch das unbedingt abklären?
Also führen per se ist also meine Devise, solange das Pferd dich nicht versucht umzubringen, natürlich nicht bewusst, sondern weil es solche Schmerzen hat und du es hauen musst und wirklich quälen musst quasi, damit es da diese Runden läuft, dann ist es für dich gefährlich, für dein Pferd gefährlich, dann führst du nicht, dann bringst du dein Pferd in eine Gegend, am besten auf einem Platz oder in eine Halle, wo es halt keinem anderen und sich selbst nicht verletzen kann, damit einfach bis der Tierarzt kommt, nichts passiert. Wenn das Pferd sich aber führen lässt, auch mal mit einem, ne, jetzt, wir gehen jetzt aber 3 Meter, dann ist das vollkommen fein. Also gerade bei Verstopfung, bei Aufgasung, aber auch eine Bewegung an sich ist für die Peristaltik schon auch etwas, was hilfreich sein kann. Die alten Landwirte haben immer auch mit dem Handtuch hinten an der Hungergrube quasi gerieben, um auch da die Peristaltik, wie bei Kindern, wenn man den Bauch massiert, anzuregen. Also führen per se empfehlen wir, oder habe ich auch immer empfohlen, das zu machen, solange es halt für das Pferd nicht bedeutet, ich muss es verprügeln, damit es geradeaus läuft. Also wie gesagt, ein bisschen Aufforderung sehe ich kein Problem drin, aber wenn das der Tierarzt in 20 Minuten da ist und ich muss das Pferd alle 3 Meter mit der Gerte irgendwie bearbeiten, damit es 3 Meter läuft, das finde ich ein bisschen fragwürdig. Wenn es dann liegt und ruhig ist, dann würde ich das tatsächlich vorziehen. Aber per se ist erstmal führen eine gute Idee. Führen. Was ich wieder nicht unterschreiben kann, ist, dass ich es an die Longe hänge und dann traben und galoppieren lasse. Auch da kann das förderlich sein. Es kann aber eben auch kontraproduktiv sein. Und da würde es dann doch eher wieder gelten, zu fragen oder zu warten, bis der Tierarzt hinten reingefasst hat und geschaut hat, was die Ursache ist. Also führen per se erstmal eine gute Idee. Mit den Abers, wenn es sich selber oder dich verletzt aufgrund der Symptomatik, dann bitte nicht. Und wenn du es eben wirklich mit der Gerte dauernd traktieren musst, dann sehe ich das auch ein bisschen kritisch.
Okay, super. Dann wäre das jetzt mal geklärt, wie man das erkennen kann, was man macht, wenn man jetzt das Gefühl hat, das könnte eine Kolik sein. Den Tierarzt auf jeden Fall anrufen. Jetzt sind wir ja hier in einem Pferdefutter-Podcast und deswegen kommen jetzt natürlich auch ein paar Fütterungsthemen hier mit ins Spiel. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche Rolle spielt die Fütterung bei der Entstehung von Koliken? Gerade so jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf Verstopfungskoliken im Winter, Gaskoliken vielleicht im Sommer. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
Die Frage bin ich ja tatsächlich auch oder werde ich öfters mal gefragt. Und es ist leider natürlich so, dass durch Fütterung sehr viele Koliken verursacht werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Gleichzeitig, um vielleicht ein bisschen den Druck rauszunehmen, ist es schon so, dass das Pferd ein paar anatomische Besonderheiten hat. Der Magen ist relativ klein und er kann sich ja nicht erbrechen. Ja, der Dünndarm ist unfassbar lang und hat halt auch eine lange Aufhängung. Das heißt, wenn der sich bewegt, ist er natürlich auch eher in der Gefahr, dass er sich verschlingt. Auch Teile des Dickdarms, der ja 130 Liter Teile fasst, der ist auch frei beweglich. Das heißt, auch hier eine Verlagerung liegt nun mal einfach im Möglichen. Und dann haben wir auch noch so Risikoübergänge, will ich es mal nennen, vom Dünndarm in den Blinddarm, wo ja so eine kleine Klappe ist. Von daher, es gibt anatomisch schon so ein paar Dinge, die das Risiko erhöhen, dass das Pferd eine Kolik bekommt. Und dann sind wir ja in den europäischen Gefilden, sprich wir halten unsere Pferde ja auch einfach anders als jetzt freie Natur und 30 Kilometer und die wandern in der Herde durch die Gegend, überwiegend im Schritt. Also wir ändern ja nicht nur die Fütterung, sondern ja auch einfach das Bewegungsverhalten. Aber trotz allem ist es schon so, dass natürlich die Fütterung einen riesen Einfluss hat. Kommt dann natürlich auch tatsächlich, wie gesagt, Haltung, Wetter, Parasiten oder auch pathologische Strukturen im Abdomen dazu. Also nicht jede Kolik ist fütterungsbedingt, aber viele Koliken sind fütterungsbedingt, dass wir das einmal als Rahmen abstecken. Du hast jetzt gesagt, die Verstopfungskolik im Winter, das ist leider natürlich der absolute Klassiker. Kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote aus der Praxis erzählen? Das war Weihnachten vor ein paar Jahren. da war es sehr, sehr kalt, sehr viel Schnee, sehr viel Eis. Und da bin ich angerufen worden, dass quasi ein sehr altes Pferd nicht mehr frisst. Und dann bin ich hingefahren und es war halt einfach unfassbar verstopft. Das kann man rektal sehr gut fühlen. Und es war natürlich so vom Management, das Pferd kam seit ein paar Tagen nicht mehr raus, weil es hätte über den vereisten Hof geführt werden müssen. Auf der Wiese lag halt meterhoch Schnee. Und das ist alles bergig. Das war ja im Sauerland. Das heißt, das Pferd ist tagelang nicht richtig rausgekommen. Dann hatte es da zwar eine Selbsttränke, die war aber nicht beheizt. Das heißt, die ist dauernd eingefroren. Dann haben sie Pötte hingestellt. Sprich, das Pferd wird weniger getrunken haben, weil einfach nicht so viel angeboten worden ist, wenn es immer wieder rausgestellt wird. Dann mögen Pferde tatsächlich nicht eiskaltes Wasser. Das heißt, sie trinken auch dieses kalte Wasser nicht so gut, wie wenn man lauwarmes Wasser anbietet. Und Selbsttränken sind sowieso per se, nehmen sie da schon weniger Flüssigkeit auf. Und der dritte Fakt ist, dass das Pferd deswegen natürlich mehr in der Box war. Jetzt wollten sie das dem Pferd richtig schön gemütlich machen und haben es sehr viel mit Stroh eingestreut und natürlich auch viel Heu angeboten. Das Pferd hat dann natürlich auch viel Zeit gehabt, um das leckere, frische Stroh zu essen, was da in der Box gut eingestreut worden ist. Und diese Faktoren führen natürlich dazu, mehr Strohaufnahme, weniger Bewegung und weniger Wasser. Das ist so der Klassiker im Winter, dass es zu einer Verstopfung kommt. Und wir haben das Pferd, ja, Klinik war für die keine Option, haben wir den Wasseröl tagelang betreut. 3 Tage, glaube ich, haben wir es gemacht. Aber per se am Ende hat es tatsächlich das Pferd dann am Weihnachten, haben wir entschieden, dass es über die Bogenbrücke gehen darf, weil es auch einfach so geschwächt war. Die Verstopfung zwar weicher war, aber nicht gelöst. Und ja, und das ist so ein Klassiker dafür, wo das Leben eines Pferdes aufgrund von eines Management-Fütterungsproblems leider beendet worden ist. Und gerade im Winter passiert das eben sehr häufig. Ne? Sie sind gut eingestreut, sie sind länger in den Boxen, sie trinken weniger. Und da darf man einfach im Winter direkt Gegenmaßnahmen betreiben. Man kann die Kilometerzahl mal tracken, die man im Sommer das Pferd in der Haltung läuft und dann im Winter und das mal vergleichen. Und dann muss ich natürlich mein Training oder das Bewegungsmuster anpassen. Ich empfehle tatsächlich dann auch immer, diese Pferde nicht so frisch einzustreuen. Das widerstrebt natürlich sehr vielen, weil sie wollen, dass die Box schön und sauber und ist natürlich auch verständlich. Gleichzeitig, wenn das Stroh vielleicht so einen Tag länger nicht so hübsch aussieht, fressen sie es auch nicht so gut. dann müsste man dann wieder im Einzelfall mit den Management-Haltungen außen rum gucken. Aber das ist ein Klassiker für Fütterung und Management-Probleme für eine Kolik im Winter jetzt sozusagen. Im Sommer kommt das seltener vor, da gehen sie auf die Wiese, die haben anderes Futter, ne? Da ist mehr Gras als mehr Stroh. Und von daher ist das seltener eine Verstopfung im Sommer als im Winter.
Ja, das kenne ich auch so aus der Praxis und das ist auch tatsächlich das, was wir auch unseren Kunden immer raten, ausreichend Wasser zur Verfügung stellen und die Tränken reinigen, nicht zu kaltes Wasser und eben die Pferde trotzdem auch im Winter bewegen, damit natürlich auch das System nach Möglichkeit im Schwung bleibt.
Und Sommerkoliken sind natürlich klassisch beim Anweiden, ne? Also Futterumstellung ist ja immer für das Pferd per se nicht ganz günstig als Gewohnheitsfresser. Nun haben wir nur eine bunte Winterfütterung und eine Sommerfütterung auch bei uns. Und von daher haben wir dann im Sommer eher, wenn zu schnell angeweidet wird, zu früh angeweidet wird. Ja, das ist so auch etwas, was häufig vorkommt, dass die Pferde dann natürlich mit Koliken reagieren. Da ist es dann eher Aufgasung oder auch die Krampfkolik. Da hat es dann weniger mit Verstopfungen zu tun. Und wenn natürlich Darmteile aufgasen und nach oben steigen, dann werden auch die Verschlingungen und die Verlagerungen wahrscheinlicher. Also das ist dann was wir mehr im Frühling Richtung Sommer sehen, wenn wir die Anweidezeit haben, wo halt ja massenhaft Pferde eine Futterumstellung erleben. Das wäre so eher klassisch dann für den Frühling und den Sommer.
Und wie schaut's dann im Herbst aus bei der Umstellung von der Weide, also von der Wiese auf das Heu?
Damit tatsächlich, was jetzt Gas- und Krampfkoliken angeht, weniger. Das heißt nicht, dass da weniger Koliken auftreten, weil Kolik ist eigentlich was das ganze Jahr passiert, weil das sind ja jetzt nur 2 Beispiele, die wir genannt haben. Wenn wir jetzt ja zu viel Kraftfutter füttern oder schlechte Qualität an Futter, auch Heu füttern, ne? Wenn wir da jetzt belastetes Heu, schlechtes Heu haben, auch das ist natürlich eine Problematik, die wir dann sehen. Also das sind jetzt nur 2 ausgepickte Probleme gewesen. Aber wir sehen natürlich Koliken das ganze Jahr, die nicht unbedingt auf die Jahreszeit bezogen sind, sondern wirklich ein Fütterungsproblem sind. Aber im Herbst mit der Umstellung, meiner Erfahrung nach, ich bin ja auch nicht überall, macht das weniger Probleme, was die Futterumstellung macht, als im Frühling.
Ah ja. Ja, tatsächlich, weil du gesagt hast, zu viel Futter, als ich noch ein Kind war, in dem Stall, wo wir geritten sind, da ist es immer wieder passiert, dass irgendeines der Kinder bei der Abendfütterung die Boxentür nicht sauber geschlossen hat und dann ein Pferd ausgebüxt ist und in die Futterkammer, die war natürlich auch nicht abgesperrt, und da so einen ganzen Kraftfuttersack gefuttert hat. Und da hatten wir tatsächlich regelmäßig oder immer wieder Koliken. Und ja, im Nachhinein wundert es mich, dass das immer gut ausgegangen ist, aber das war auch immer sehr, wie soll ich sagen, nicht schön anzusehen. Die haben dann ziemlich gelitten. Und das hätte man eben auch so einfach vermeiden können, indem das am Abend der Reitler oder der Besitzer quasi durchgeht und das alles checkt, ob alles geschlossen ist.
Oder die Futterkammer abschließen.
Ja, genau.
Aber ich kann mich da lustigerweise auch als Kind dran erinnern. Wir hatten die immer ganz vorne. Und wenn du dann morgens als Erster in den Stall gekommen bist, hast du schon das Chaos gesehen. Das sind tatsächlich auch Bilder, die ich als Kind noch in meinem Kopf habe. Das ist da öfter mal ein Pony. Weil manche von den Ponys konnten die Tür noch öffnen, selbst wenn du sie richtig zugemacht hast. Von daher, ja, da passiert natürlich dann auch eine Kolik. Wie du sagst, meistens ist es glimpflich ausgegangen. Auch da zahlentechnisch, ich habe ja lange Fahrpraxis gefahren und habe ja in der Kolikerklinik gearbeitet. Und ich komme aus der Kolikerklinik, da habe ich angefangen mehrere Jahre und bin dann in die Fahrpraxis. Und ich habe auch in der Kolikklinik gedacht, mein Gott, also da haben wir ja am laufenden Band jede Nacht Koliker operiert. Und als ich dann in der Fahrpraxis war, habe ich festgestellt, die wenigsten Koliker tatsächlich kommen in die Klinik. Also ich würde fast sagen, 80% ist jetzt aus dem Bauch raus, habe ich keine Studien jetzt zu, der Koliker, die ich betreut habe, in der Fahrpraxis sind niemals in die Klinik gekommen. Und selbst die wir dann mal überwiesen haben in die Klinik, sind nicht alle operiert worden. Also das ist natürlich immer so der Ausschnitt, wenn man mit Kolikchirurgie zu tun hat, wo man denkt, man sieht nur oder man hat nur die Schlimmsten der Schlimmsten und denkt dann, um Gottes Willen. Aber das ist natürlich, weil so der Fokus darauf liegt und nur diese Pferde dann in der Klinik ankommen. Aber um alle ein bisschen vielleicht auch hier zu beruhigen, die meisten Koliken kriegen wir draußen in der Fahrpraxis behandelt und die Pferde sind dann am nächsten Tag wieder fein. Dann gilt es natürlich herauszufinden, warum ist es aufgetreten? War es ein Fütterungsproblem? War es ein Stressproblem? Wo kommt das her? War es vielleicht auch wetterbedingt? Das Wetter hat Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem. Wie können wir dem entgegenwirken? Da gilt es dann natürlich hinzugucken. Aber per se, die meisten Koliker werden in der Fahrpraxis behandelt und sind dann wieder fein.
Das tut gut zu hören. Und ich glaube eben auch ein wichtiger Punkt, den ich auch ansprechen wollte, ist, wenn auch in einem Stall gehäuft Koliken auftreten, also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, dann sollte man doch genauer hinschauen, woran es liegen könnte, weil dann kann es wirklich ein Managementfehler sein und man könnte vielen Pferden das Leiden ersparen, indem man Fütterungszeiten, Futterqualität etc. anpasst und das Ganze optimiert und genau, also da auch vielleicht nach Koliken noch genauer hinschauen, um eine weitere Kolik zu vermeiden.
Was ich vielleicht zum Herbst noch sagen kann, was mir gerade einfällt, ist, dass im Herbst, wenn dann die Wiesen zugehen, die Pferde häufig auf Sandpaddocks kommen und dann Heu vom Boden fressen. Und dann haben wir immer mal wieder Sandkoliken. Die wären jetzt typisch noch für den Herbst, weil du auch sagst, wenn viele Pferde Koliken im Stall, auch da hatte ich einmal einen Fall, da wurde der Stall betreten aus dem Innenhof. Und die Pferde hatten aber alle nach hinten raus Paddocks. Und da hatten die irgendwann traten da ständig Koliken auf, obwohl der Stall top gemanagt war. Und ich bin halt nie durch dieses Flatterband gegangen, um auf die Paddocks zu kommen, weil ich auf diese Idee irgendwie nicht gekommen bin, dass da jetzt für alle Pferde das Problem liegt. Aber die hatten die Paddocks mit Sand aufgeschüttet. Mhm. Und dadurch sind gehäuft Sandkoliken in den ganzen Stall aufgetreten. Und da haben wir einen Kottest gemacht. Wenn man Kot in Wasser und dann in so einen Rektalhandschuh aufhängen kann, setzt sich ja unten der Sand ab. Und so sind wir dann irgendwann auf diese Idee gekommen. Und manchmal, ja, kann man nicht so doof denken, wie es dann passiert. Klar, aber wenn mehrere Pferde im Stall immer wieder koliken, dann muss da natürlich hintergegangen werden.
danke noch für diesen Hinweis und dann aber auch nochmal eben, du hast es vorher schon erwähnt, es gibt Pferde, die immer wieder Koliken. Es gibt ja auch so die Aussage, einmal Koliker, immer Koliker. Mir kommt vor, da haben die Leute auch sehr viel Angst davor, dass wenn das Pferd einmal eine Kolik hat, dass das dann jetzt zum Leben dazugehört und immer wieder auftreten wird. Wie ist da deine Erfahrung dazu?
Also es ist tatsächlich schon so, gerade wenn die operiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie wieder koliken, weil natürlich es auch zu Verwachsungen gekommen sein kann, vielleicht auch im Darm zu anderen Problemen. Na, wir wissen noch nicht so viel über das Mikrobiom bei den Pferden, aber auch das spielt natürlich am Ende eine Rolle. Von daher ja, es ist schon immer mal wieder so, dass wenn man einen Koliker hat, vor allen Dingen, wenn ja Haltung, Fütterung und Training gleich bleibt, dass natürlich dieses Pferd wieder kolikt. Mhm. Wenn wir jetzt ein Pferd haben, was am Blinddarmübergang Bandwürmer hatte und diese Klappe jetzt einen Defekt hat, ja, dann wird der wahrscheinlich immer wieder koliken, weil die erste eben einen Schaden verursacht hat, den wir nicht wieder wegmachen können. Wenn wir ein Stück Darm rausgenommen haben aus diesem Pferd, ja, dann haben wir einen massiven Eingriff in diesen Magen-Darm-Trakt gehabt, dann ist die prozentual höher das Risiko, dass das Pferd wieder kolikt. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder, der einmal kolikt, immer wieder kolikt. Da ist immer ein bisschen Vorsicht zu sagen, einmal Koliker, immer Koliker, das wäre so eine Pauschalaussage. Prinzipiell kann das schon mal so sein. Ja, auch da zeigen Studien und Zahlen, dass das schon so ist. Aber das gilt natürlich nicht für jedes Pferd. Wenn das Pferd jetzt einen Umzug hatte und es hat ein Magengeschwür und deswegen hat es gekolikt, ich optimiere das Management und das Fütterung für den Magen, der Magen ist dann wieder fein, dann kolikt das Pferd wahrscheinlich nie wieder. Das Gleiche mit den Bandwürmern. Wenn da kein Schaden passiert ist und ich entwurme das Pferd eben entsprechend, auch dann kann es natürlich sein, dass das eine einmalige Sache war. Gleichzeitig, leider ja, ist es schon so, dass wir bei den Statistiken sehen, wenn ein Pferd mal gekolikt hat, gerade auch wenn es in der OP war, dass es dann häufiger auftreten kann.
Okay. Und du hast ja auch angesprochen, dass es vor allem bei den kolikoperierten Pferden dann die Gefahr höher ist, weil es da eben Veränderungen stattgefunden haben. Okay, eine Frage noch. Und zwar, kann es sein oder hat das Alter des Pferdes etwas mit der Kolikneigung zu tun? Einfach jetzt nur aus der Erfahrung heraus, dass es immer wieder ist, dass es alte Pferde sind, die dann plötzlich koliken und die aber eben ein Leben lang nicht gekolikt haben. Wo ich weiß, dass die Pferdebesitzer dann oft erstaunt sind, dass das Pferd jetzt kolikt, der hat doch nie gekolikt. Das ist auch so eine Aussage, die man immer wieder hört. Ja.
Also aus meiner Erfahrung her nicht, muss ich gestehen. Also für mich hat jetzt die Kolikneigung eher nichts mit dem Alter zu tun. Da kommt es natürlich wieder ein bisschen drauf an, was für eine Kolikart. Mhm. Weil natürlich, wenn die Zähne bei einem alten Pferd schlecht werden und das Pferd eben nicht mehr das Futter entsprechend kaut, dann haben wir natürlich hinten raus im Magen-Darm wieder andere Probleme, die wieder Kolikneigungen fördern könnten. Das liegt ja jetzt per se nicht am Alter, sondern eher an dem Zahnstatus, was wieder am Alter liegt. Ja. Ich verstehe schon den Zusammenhang. Aber das Alter macht dann per se nicht die Kolikneigung, sondern das, was damit einhergeht, wenn ich die Zähne gut on top habe und die Fütterung dann auch umstelle. Das ist ja auch immer so der Punkt. Dann aus meiner Sicht habe ich nicht häufiger alte Pferde mit einer Kolik als junge, sondern die haben einfach etwas andere Koliken, weil zum Beispiel der Jährling, der wird eher mit Spulwürmern eine Kolik, wie heißt es, entwickeln. Und das alte Pferd im Winter, weil es halt per se weniger bewegt wird, ja auch nicht mehr geritten wird vielleicht im Training. Und dann kommt der Winter dazu und dann kommen die ganzen Faktoren dazu, die wir schon besprochen haben und die Zähne. Dann haben die andere Koliken als jetzt das ganz junge Pferd. Aber das, wie gesagt, liegt am Gesamtzustand und nicht, weil das Pferd alt wird.
Ja. Finde ich, ist absolut nachvollziehbar. Und ich finde auch, jetzt anhand der ganzen Faktoren, die wir jetzt genannt haben hier im Podcast, kann man eigentlich sich das Ganze selber gut durchdenken. Sollte man Probleme mit Koliken gehabt haben beim Pferd und kann das Ganze vielleicht überdenken und wirklich das ein oder andere noch verbessern. Ich denke, wir sind jetzt hier am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge. Ich möchte dir nochmal recht herzlich danken, Veronika. Ich fand es wieder sehr kurzweilig, aber sehr interessant. Und ja, es ist super, dass du da mit deinen Erfahrungen ums Eck kommst und da wirklich aus der Praxis erzählst. Also vielen Dank für deine Zeit und für all deine Inputs. Wir werden natürlich am Ende der Folge auch gerne noch auf deine Webseite verlinken, sodass die Leute sich bei dir auch in deiner Kernkompetenz-Pferd-Welt umsehen können. Denn es gibt da auch noch ein Webinar dazu, habe ich jetzt gesehen. Und wer sich da noch näher informieren möchte, kann das dann bei dir gerne tun.
Genau, es gibt ein ganzes Webinar zur Kolik, weil es natürlich ein sehr großes Thema ist. Aber wenn du als Hörer mitnimmst, Kolik ist per se erstmal ein Symptom. Es ist ein dynamisches Geschehen, deswegen immer ernst nehmen und deswegen gerade die Diagnostik mit reinnehmen ins Boot und den Tierarzt. Und auch das als Hoffnungsschimmer Prävention ist definitiv möglich durch Haltung, Fütterung und Training. Ne, diese Handlungspyramide. Viele füttern dann natürlich ein Add-on, aber die Grundration ist natürlich das, was wir dann eher im Blick haben sollten.
Genau. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen an alle Hörer und Hörerinnen.
Bis denn. Tschüss.
Nun möchte ich euch noch etwas verkünden und zwar wird es in nicht mal einem Monat und zwar am 15. September das erste Webinar von Kervalo geben und zwar mit der renommierten Dr. Bianca Schwarz zum Thema PSSM. Nähere Infos dazu werden wir natürlich noch veröffentlichen bzw. werden wir auch den Anmelde-Link teilen. Das Webinar wird kostenfrei sein und wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Teilnehmer dabei sind.